Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Wir begrüßen euch jetzt zu Episode Nummer 65 mittlerweile. Episode 65, dafür mal eine kurze Runde Applaus, weil das ist schon mega cool, wie lange wir mittlerweile in sind. Ja, auch heute wieder, as always, wie ihr es schon gewohnt seid, über Zoom und wieder nicht nur zu zweit, sondern zu dritt mit einem Gast am Start. Und zwar haben wir heute den Lukas bei uns. Manche von euch werden ihn vielleicht von Instagram schon ein bisschen kennen, weil ich habe ein paar Post schon mal in meiner Story verlinkt. Also vielleicht ist es nicht ganz unbekannt. Ja, ganz viel Liebe. aber Lukas, erstmal hi, danke, dass du da bist. Magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und ja, was man von dir vielleicht schon so ein bisschen kennt?
Ja, hallo an die ganzen Gäste und auch hallo an euch beide. Danke für die Einladung und danke für das sehr nette Intro. hab mich sehr gesehen gefühlt. ja, ich bin Lukas, Lukas Maher, ich bin Psychologe und habe den Instagram-Account Systemische Gesundheit. Der Name kommt eigentlich so ein bisschen daher, weil ich als systemischer Therapeut meine Weiterbildung zum Psychotherapeuten mache in Deutschland und weil mich die Themen Gesundheit und Psyche sehr interessieren und dann war das sehr naheliegend, sich so einen Namen auszusuchen. Ich mache relativ viel, weil ich da einen kleinen Schwerpunkt habe zum Thema Essverhalten, Sportpsychologie, weil ich da auch noch eine Weiterbildung mache. Informiere aber auch ganz normal über psychische Erkrankungen, also ganz normal in Anführungszeichen. Ja, würde aber schon so sagen, dass der Schwerpunkt eher im Bereich Essen, Körperbild, ja, und Sport liegt. Vielleicht entwickelt sich das auch noch mal sehen. Ja, so viel zu mir.
Super spannend. Das ist das Thema, was wir heute auch ein bisschen ansprechen werden, eben Bodybuilding, mentale Gesundheit und so weiter. Mhm. Was mich jetzt aber, bevor wir in dieses Thema einsteigen, noch voll interessieren würde, ist, was so, also diese systemische Therapie oder wie das jetzt war, was die so ausmacht, also was da jetzt irgendwie, also was man sich darunter vorstellen kann, sagen wir mal so. Also ich persönlich kenne jetzt beispielsweise nur quasi diesen Term Verhaltenstherapie und ich weiß jetzt nicht, ist das was anderes? Kann man das irgendwie vergleichen? Wie kann man sich das ein bisschen vorstellen? Also dass da einfach ein bisschen Bezug vielleicht da ist, warum systemisch?
Okay, also ja gut, Verhaltenstherapie, ne, da geht es vor allem ums Verhalten oder um die Kognition oder sagen wir mal eher so um was Konkretes und Individuumszentriertes. Dann gibt es ja in Wien ja auch noch die gute alte Psychoanalyse. Ich glaube, Berggasse 19 war es, im Sigmund-Freud-Museum, da habe ich auch ein bisschen gechillt. ja, da gibt es sehr auffällige Bilder von mir, wie ich da so ganz Fanboy-mäßig durch die Wohnung laufe. Und systemische Therapie ist im Gegensatz zu den beiden, ich war wirklich ein bisschen Fan. Systemische Therapie ist ein bisschen mehr so zentriert um das Individuum. Zentriert um das soziale Umfeld, in dem bestimmte Phänomene auftreten. Und die bedienen sich eben der Systemtheorie, dass man sagt, okay, Menschen oder auch Bündel von Gedanken, Emotionen oder auch Handlungen finden in Systemen statt. Und die haben eben ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Muster. Man kann es dann so ganz krass sagen, das hat Steve DeShazer gemacht, der hat gesagt, ja, mich interessiert das Problem eigentlich gar nicht, weil das Problemsystem ein ganz anderes ist als das Lösungssystem. Das heißt, die Muster und Regeln, nach denen ich ein Problem habe, die funktionieren einfach ganz anders als die Muster, die ich eben brauche, um zu einer Lösung zu kommen. So ganz radikal würde ich das jetzt nicht sagen, aber systemische Therapie interessiert sich eben vor allem für das, was so zwischen den Menschen stattfindet, also vor allem für die Kommunikation und mehr auf der sozialen Ebene als jetzt auf der rein individualpsychologischen. Ne, daher kommt Familientherapie, viel Paartherapie, Gruppentherapie gibt's auch systemisch, also alles, wo du im Prinzip auch mehr Leute mit einbeziehst. Die müssen nicht unbedingt vor Ort sein, aber die spielen eine Rolle. Und wir unterstellen den unseren Patientinnen und Patienten oder den KlientInnen immer gute Gründe für ihre Muster. Also wir pathologisieren das nicht und sagen, hey, das ist, die Familie ist irgendwie das Problem, sondern oft sagen wir eher, ja, in der Familie macht es wahrscheinlich Sinn, sich so zu verhalten oder vielleicht ist die Familie sogar die Lösung. Also es gibt eine Therapie, die heißt familienbasierte Therapie. Das ist so die mit am besten belegteste Psychotherapie bei Magersucht, bei Jugendlichen. Und die sagen, die Eltern sind die größte Ressource und die Therapie hat die größte Wirksamkeit. Also da ist auch schon ein bisschen was dran. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen sinnvoll erklärt, aber so viel zur systemischen Therapie.
Okay. Super spannend, weil das ist ja was, was natürlich mir jetzt relativ wenig sagt, ohne Zusammenhang mit den Zuhörern wahrscheinlich genauso. Also deshalb ist das vielleicht ganz cool, dass wir da nochmal kurz drauf eingegangen sind, bevor wir ins Thema einsteigen, weil dann kann man nochmal besser verstehen, wo der Name systemische Gesundheit herkommt, sagen wir mal so. Das macht
genau
Sinn. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen eigentlich mal direkt ins Thema einfach ein, weil, wie gesagt, es soll wirklich um eben diesen Zusammenhang, dieses Zusammenspiel Bodybuilding, mentale Gesundheit ein bisschen gehen, weil ich glaube, das ist ein Thema, über das mittlerweile schon ein bisschen mehr gesprochen wird, aber immer noch ein bisschen zu wenig. Und deshalb wollen wir da vielleicht gleich mal drauf eingehen. Was mich jetzt so interessieren wird, wenn man jetzt ans Bodybuilding so denkt, ganz klassisch mit Diäten, mit Aufbau, mit allem, was dazugehört, im Posing, auch mit Wettkämpfen und so weiter, würdest du sagen, dass das potenziell irgendwie negative Auswirkungen auf die mentale Gesundheit jetzt vielleicht mal generell irgendwie haben könnte? Oder was ist so dein Take da ein bisschen dazu? Vielleicht auch Erfahrungen, die du gemacht hast in der Hinsicht? Also, dass wir das vielleicht einmal kurz anschweifen.
Also ich würde sagen, der Forscher in mir würde sagen ja, weil viele Daten, ne, wir sind ja immer alle so evidenzbasiert und Daten, die das eben so messen können, die können ja nur ein Stück messen, die können ja im Prinzip messen, wie die Ananas aussieht, aber nicht, wie sie schmeckt. Die würden schon sagen, dass es potenziell gerade der Wettkampfsport, was Essstörungssymptomatiken angeht, da eher schädlich ist. Als Systemiker würde ich aber fragen, wäre denn, wenn die Menschen das nicht hätten? Vielleicht wären die dann alkoholsüchtig oder hätten Probleme in ihrer Partnerschaft oder würden sich total scheiße fühlen, weil sie kein Hobby oder keine Leidenschaft haben. Und gibt ja nichts Schlimmeres als leidenschaftslose Menschen. Das ist ja auch schon so eine Pathologie in sich. Deshalb finde ich, kann man das gar nicht so genau sagen. Man kann, glaube ich, aus einer wissenschaftlichen Perspektive schon sagen, okay, ein Bodybuilding-Wettkampf ist zumindest kann ein Risiko sein, eine Essstörung zu entwickeln, weil die Essstörungssymptome, also so die, was man so über Fragebögen misst, die nehmen Richtung Wettkampf zu. Und die nehmen auch bei Menschen zu, die noch nie eine Essstörung in der Vergangenheit haben. Da gibt es ja eine Längsschnittstudie, ist auch die einzige. Der Typ, der die gemacht hat, ist leider gestorben. Das heißt, da wird es nichts mehr von ihm geben. Ja. Und der hat eben konkret Leute ausgeschlossen, die jemals eine Essstörung hatten. Das heißt, er hat quantitativ nur Leute untersucht, die angeblich gesund waren. Die hätten natürlich auch lügen können. Aber selbst bei denen war es so, dass die Essstörungssymptome gemessen an den Fragebögen hochgegangen sind Richtung Wettkampf. Und danach wurde, glaube ich, nicht mehr so weit nach hinten raus gemessen, ne? Weil man ja dann nach dem Wettkampf auch immer wieder diese Phase hat mit, oh, der Wettkampf ist vorbei, was kommt denn jetzt? Und anekdotisch gibt es das schon.
Ja. Was wären solche Essstörungssymptome, die man da irgendwie angeschaut hat oder die halt dann zugenommen haben? Also wenn du da ein paar aufziehen könntest?
Das waren, der Fragebogen hieß EAT40, das war also unterschiedliche Skalen. Meistens geht es darum, dass die Gedanken sich nur noch ums Essen drehen, dass man besorgt ist, dass man ein negatives Körperbild hat, dass man gelegentlich also von Cravings berichtet, teilweise auch von Essanfällen. Das sind halt verschiedene Fragen, die im Prinzip verschiedene Skalen messen und die zusammengerechnet korrelieren halt mit einem ganz hohen Wert auf Essstörungen. Also Leute, die da in der Regel ganz hohe Werte haben, haben auch in der Regel eine Essstörungsdiagnose. Ich müsste jetzt noch mal gucken, was das im Detail ist, aber meistens geht's um so gezügelte Essverhaltensweisen, dass man sich mehr als die Hälfte des Tages mit dem Thema Essen auseinandersetzt, was irgendwie auch normal ist, dass da eben auch ein dahinter steht. Und das ist nochmal das ganz Wichtige. Das finde ich nämlich auch nochmal wichtig zu nennen, dass es natürlich auch um Leidensdruck geht. Und wenn ich den nicht habe und ich oder mein Umfeld, also wir sind ja soziale Wesen, das heißt auch mein Umfeld zählt ein bisschen dazu, dann muss man das eben nochmal diskutieren. Ja.
Super spannend, weil das wäre jetzt genau sowas, wo man halt sagen könnte, okay, wenn man es jetzt nur schwarz auf weiß betrachtet, halt einfach nur Symptom 1, 2, 3, 4, könnte man halt echt sagen, alles in einer Prep. Also so diese wirklich starke Beschäftigung mit dem, was man isst, wie viel man isst,
wie man ausschaut
und natürlich
unzufrieden sein mit deinem Aussehen.
Genau, weil du schaust dich ja selber an und denkst halt, okay, ich habe dort noch Fett und ich habe da noch Fett und so weiter. Also das ist halt schon wahrscheinlich in einem höheren Maß, als man es jetzt sonst machen würde, definitiv. Also das ist schon spannend, das so zu betrachten. Weißt du, ob es auch irgendwelche Daten gibt jetzt wirklich über Essstörung im Bodybuilding per se? Also zum Beispiel, dass man wirklich sagt, okay, da gibt's halt Leute, die jetzt diagnostiziert sind mit dem oder vielleicht auch irgendwie in die Binge-Eating-Richtung oder sowas. Weißt du da was davon?
Interessant, ich habe ja, bevor ich quasi mich voll auf die Therapeutenausbildung konzentriert habe, weil die ist schon sehr aufwendig, habe ich eine Promotion angefangen zu dem Thema Essstörungen bei Männern im Kontext Kraftsport. Und da habe ich ein Review angefangen, beziehungsweise das Review ist fertig, es ist nur nicht veröffentlicht, weil ich das jetzt erstmal alles ein bisschen auf Halde habe. Und da war die Studienlage schon so, dass die Essstörungssymptome erhöht waren. Die Studiendesigns waren halt kacke, wie gesagt, es gab diese eine Längsschnittstudie nur. Und die Samples, also die Stichproben waren, sagen wir mal, sehr durchmischt. Und auch so die Kriterien, was dann wirklich ein aktiver Kraftsportler, eine Kraftsportlerin war. Also das war unterschiedlich, so von 3 bis 4 Mal die Woche im Gym zu, die mussten vor der Studie irgendwie 100 Kilo auf Reps drücken, was natürlich völlig idiotisch ist, wenn halt jemand klein und leicht ist und der kann das ja auch haben. Also es ist haarsträubend teilweise. Aber so die Tendenz, die man so aus den Daten rauslesen kann, ist, dass die Essstörungssymptome schon eher erhöht sind. Allerdings, ne, da ist es auch wieder das Problem mit Männern, dass es da einfach auch keine guten Instrumente gibt, weil Essstörungen per se heißt ja immer, das ist eine Frauenstörung. Stimmt so auch nicht, aber das wurde halt irgendwie über Jahrzehnte angenommen. Das heißt, die Fragebögen orientieren sich an Frauen, die Therapien orientieren sich an Frauen. 1% der Forschung ist an Männern. Ansonsten werden Männer in der Regel aus den Stichproben rausgeschmissen, weil die eine Störvariable sind. Und so kann man natürlich dann schwer eine Aussage fällen. Und das zweite Problem ist so, dass im Bodybuilding-Kontext gibt es Forschung, aber halt sehr wenig an Frauen. Also da gibt es sie an Männern, aber dann nennt sich das nicht Essstörung, sondern Muskeldysmorphie. Und es ist eigentlich eine Essstörung. Also die Muskeldysmorphie hieß früher Reverse Anorexia, also eine rückwärtsgehende Anorexie. Und das ist sie eigentlich auch. Ne, weil es ist ja, also auch wie die Männer sich dann verhalten mit den ganz weiten Sachen, die tragen, 1:1 das Gleiche, was Frauen mit Magersucht in den Kliniken auch machen.
Crazy. Wow, verrückt irgendwie.
Ja, also es wird ein bisschen zu wenig hingeguckt. Interessant, das ist auch so ein Fun-Fact, den ich gerne droppe. Anorexia nervosa ist ja Magersucht. Das ist eigentlich die Bezeichnung für einen Mann. Weil die Bezeichnung für die Frau war Anorexia hysterica. Weil nur Frauen konnten ja hysterisch werden. Männer konnten das dann nicht. Hatten nur Nervenerkrankungen. Das heißt, der Begriff Anorexia nervosa, wo man ja immer eine dünne Frau mit assoziiert, kommt eigentlich von einem Mann. Also von damals von einem Fallbeispiel 1700 irgendwas, oder 1800, wo das einfach ein Mann war. Also das lässt sich so schwer dazu was sagen, über Männer generell, weil die da irgendwie immer so ein bisschen außen vor sind, weil sie natürlich auch im Denial leben, gerade wenn wir uns Binge-Eating angucken, da ist es irgendwie auch so, Frauen kriegen ja viel eher etwas als Essanfall zugesprochen und erleben das auch so, ist was Gesellschaftliches.
Ja. Ne, wenn Frauen ist ja auch quasi emotionales Essen, ja.
Genau.
Das wird einem ja von klein auf gezeigt, dass wenn du traurig bist, ist ein Eisbecher.
Genau. Oder wenn wir zu dritt zum Sushi All You Can Eat gehen, sobald ihr eine bestimmte Menge gegessen habt, werden die Leute gucken und denken, was ist das denn? Aber ich kann das machen, wie ich will, weil ich bin ja ein Mann. Und als Mann kann ich mir das reinhauen, dann bin ich, der hat sich heute gegönnt und ihr seid dann, war das vielleicht ein Essanfall? Also Männer sehen das auch selten als Essanfall, auch wenn es einer ist. Kontrollverlust ist da, negatives Gefühl im Nachhinein, vielleicht auch Scham. Es kommt immer ganz drauf an. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber um die Frage nochmal zu beantworten, es gibt Daten, die sind leider inkonsistent, aber der Trend oder zumindest so, was der Body of Evidence hergibt, ist es schon so, dass die Symptomatiken da erhöht sind. Mehr, also Binge-Eating ja, aber auch eher auch bulimisches Verhalten. Also Bulimie ist ja quasi viel mit Erbrechen. Auch da ist es irgendwie so, dass im ICD-10, das ist ja dieses Diagnosemanual der WHO, Weltgesundheitsorganisation, dass die aber nie exzessives Sporttreiben als Purging, also als Abführung mit aufgenommen haben, sondern nur Erbrechen oder Abführmittel. Das ist aber bekannt, dass die meisten sich eher bewegen, um das abzuführen. Dann sind wir wieder im bulimischen System und das kommt jetzt erst im ICD-11, der kommt 2022 hoffentlich. Und da wird sich das, glaube ich, auch nochmal ändern, weil dann die Forschung nochmal ein bisschen eindeutiger wird. Das heißt, Risiko gibt es schon. Heißt aber nicht, dass es jeder haben muss. Ich wollte jetzt keine Angst machen.
Ja, das ist ja klar. Vor allem, das ist ja auch, dass ich meine, im Zustand von einer PrEP ist es halt klar, dass da dieser Food-Fokus und quasi dieses verdrehte Körperwahrnehmung stattfindet. Aber das geht ja wieder weg. Also sobald die PrEP ja quasi zu Ende ist und man ja wieder quasi in Reverse-Diet macht oder in Off-Season geht. Ich meine, auch die Zeit nach der PrEP ist ja teilweise viel härter als die PrEP selber. Aber dann, wenn man sich davon auch erholt hat, dann gehen all diese Symptome ja eigentlich wieder weg.
Oder sollten weggehen.
Sollten weggehen. Oder gehen bei den meisten nämlich weg.
Ja.
Sozusagen. Ja, das Und ich glaube auch, je öfter,
ja, also auch je öfter man quasi eine PrEP durchlaufen hat, desto einfacher wird doch dieser Prozess. Also ich glaube auch für die ersten Leute, so die Phase nach der PrEP ist für die meisten Leute das Allerschlimmste. Also Post-PrEP nach der ersten, da glaube ich, haben einige sicher auch so eine depressive Zustände auch.
Ja. Es ist schon extrem hart. Also ich habe ja 2019 meine erste PrEP schon gemacht und es ist halt schon krass irgendwie, weil du fängst ja im Laufe der Zeit auch an, so, also du solltest das eigentlich nicht machen, weil du weißt, dass der Zustand, also diese Wettkampfform nur temporär ist, aber du fängst trotzdem, weil du dich ja selber jeden Tag und immer so im Spiegel siehst und sogar so und dich so extrem viel betrachtest selbst und natürlich dich selbst auch irgendwo gut findest, du fängst halt an, dich mit diesem Körper so extrem zu identifizieren. Und das dann wieder loszulassen, weil du danach natürlich Körperfett wieder zunehmen musst, schon echt hart. Also das war schon wirklich hart, weil du irgendwie so das Gefühl hast, erstens einmal, du gefällst, also mir hat es zumindest beispielsweise selbst extrem gut gefallen, wie ich ausgeschaut habe und es war halt die Bestform meines Lebens bis dahin, ganz klar. Das schon loslassen ist hart und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen der Faktor, wenn man seine Reise auf Social Media noch zusätzlich teilt, du kriegst halt viel mehr positive Rückmeldung, wenn du jetzt ein Sixpack hast oder wenn du jetzt eine richtig gute Form hast, als bei einer Aufbauform. Zumindest jetzt so in diesem Moment. Jetzt mittlerweile sagen mir super viele, hey, voll cool, dass du den Aufbau auch teilst und so weiter und so fort. Aber damals war das schon, ich habe halt so viel positiven Zuspruch bekommen und das ist so hart, das Ganze wieder loszulassen. Also das ist schon, Post-Prep ist, finde ich, auch um einiges härter als die Prep selber. Also.
Ja, gegen Zuspruch kann man sich nicht wehren, das ist das Blöde.
Ja.
Da ist man machtlos, ja.
Ja, und man genießt ja in dem Moment auch voll. Es ist ja.
Ja, es hält einem ja auch am Ball, das alles durchzuhalten auch.
Ja.
Und das ist der Sport ja auch. Also, wenn ich mir jetzt einen 100-Meter-Läufer vorstelle, wenn der dieses Gefühl, wie er seine Bestzeit gelaufen hat, jedes Mal kriegen würde, also das, was der gefühlt hat, das Wie, jedes Mal, wenn er in den Spiegel guckt, der würde nur noch in den Spiegel gucken. Aber das ist beim Bodybuilding, ne, da geht's ja um die Form und das ist was, klar, natürlich der Wettkampfmoment ist nochmal was ganz Besonderes, aber die Form nehmt ihr ja mit. Also ihr nehmt quasi die Bestzeit, die der Läufer hat, die nehmt ihr ja mit und die könnt ihr jedes Mal im Spiegel angucken. Wer will das denn loslassen? Also ist ja, ich würde es nicht loslassen wollen. Warum? Warum soll ich es loslassen?
Ja. Das ist der urgute Punkt. Das Voll. Ist gerade so richtig mindblowing.
Also 18 Minuten edel und schon so was gedroppt. Mega geil.
Ja.
Mega cool. Was mich da jetzt noch so ein bisschen interessieren wird, weil wir schon im Thema PrEP jetzt eigentlich ein bisschen drinnen sind. Jetzt ist es halt so, wie gesagt, sehr, sehr viele dieser Essstörungssymptome beziehungsweise auch eben die Tendenzen, die da halt einfach da sind, sind halt in der PrEP so ein bisschen zugespitzt. Und jetzt ist es aber natürlich schwer zu sagen. Man hat ja auch, mal schlechte Tage, wo man durchpushen muss und so. Vollkommen klar. Wird's immer geben. Aber es ist halt, glaube ich, voll schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich noch Disziplin und was ist dann aber was vielleicht schon ein bisschen, ich sage es mal, zu viel Disziplin wäre oder vielleicht sogar in irgendwas Krankhaftes oder Zwanghaftes reingehen könnte. Also kann man da irgendwie so eine Linie überhaupt ziehen oder was wäre da sowas, was vielleicht problematisch sein könnte?
Gut, eigentlich müsste ich jetzt sagen, das kommt auf den Einzelfall an, aber das ist immer so eine Nullaussage. Also das ist immer wahr, aber dann habe ich halt nichts gesagt. Ja, also ich meine, man muss natürlich sagen, das als an erster Stelle steht mir so das Ziel. Was will ich denn mit diesem Wettkampf oder wie wichtig ist mir das denn? Und wenn mir das wirklich wichtig ist, dann ist natürlich ein Teil des Anforderungsprofils dieses Wettkampfes, dass ich da durchgehe. Durch Strukturen und durch Systeme, die im Prinzip Leute begünstigen, das ist jetzt systemisch, eine Fähigkeit haben, zwanghaft und essgestört zu handeln. Das klingt jetzt, als wäre es ein Krankheit, aber ne, wenn du das hast, dann kannst du dich da besser anpassen. Das ist das System. Und dann ist die Frage, kann ich das wieder abgeben? Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich müsste da spekulieren, aber diese Wettkampfdiät durchzuziehen, wenn man dann drin ist, ist leichter als dann die Zeit nach, oder sehe ich das falsch?
Ja, weil du hast dieses Ziel so stark vor Augen und du hast diese genaue Struktur, du machst deine Routinen und du tust einfach jeden Tag quasi so das Häkchen abhaken. Wenn du aber dann weißt, okay, jetzt ist es lockerer, jetzt kann ich mal das essen, jetzt kann ich mal das essen. Also sobald du ein bisschen mehr Raum kriegst, freier zu werden, dann ist es extrem schwer, da diesen Freiraum quasi gesund auch auszufüllen und nicht voll über zu übertreiben und dann wieder halt voll zurückzunehmen. Also da merke ich, also ich finde, das hat gar nicht so viel auch mit Bodybuilding zu tun, sondern auch generell, ich kriege es auch viel bei meinen Kunden mit, sobald die quasi auf Diät sind, also Diätmodus sind, die können sich irrsinnig gut in ihre Makros halten an alles, aber sobald sie quasi, okay, wir haben eh ein bisschen Spielraum, also sie können da entweder sind sie halt streng oder sie sind halt ständig drüber, aber sie schaffen da nicht so eine gute Balance oder es braucht halt wirklich sehr viel Zeit, bis sie eine Balance gefunden haben.
Und da höre ich so ein bisschen raus, dass es sinnvoll sein kann, zwanghaft zu sein, weil ich mich dann einfacher an dieses strenge Regiment halten kann. Also es gibt natürlich auch Menschen, die das irgendwie mit If It Fits Your Macros machen oder mit Flexible Dieting, aber da weiß man irgendwie, also ich glaube auch, dass das Einzelfälle sind oder die Unterzahl und man weiß auch nie, was dann außerhalb von der Kameralinse passiert, ne, was dann wirklich gegessen wird und wie das so ist. Also das ist so, dass Leute wirklich so sagen, Wettkampfdiät mit ganz viel Eis und ganz viel Süßigkeiten. Also stelle ich mir schwierig vor. Also
das, das geht sich dann irgendwann nicht mehr aus und du wirst dann irgendwann einfach nur das Gefühl haben, dass du irgendwas kauen kannst.
Ja, deshalb in dem Sinne Disziplin oder krankhaft, vielleicht ist krankhaft da die Disziplin. Oder das, was außerhalb vom Wettkampf krankhaft wäre, ist in dem Zeitraum das, was ich brauche. Also wenn ich jemand bin, der sehr impulsiv ist, der sehr hippelig ist, der sich nicht gern festlegt, der gern mal Sachen probiert oder Genuss an hoher Stelle steht und so rigide Strukturen gar nicht mag, für den ist doch so eine Wettkampfvorbereitung nichts. Weil der sagt am zweiten Tag, oh, ich hätte jetzt irgendwie Lust auf eine Pizza. Ach, jetzt habe ich es ja eh versorgt für die Woche, dann fange ich erst am Montag an. Ist schon eine Woche weg. So, dann geht es wieder los. Donnerstag ist so, jetzt ist ja bald Wochenende. Ach, wenn ich so ein, zwei Cocktails am Wochenende trinke, das passt ja auch. Dann trinke ich die Cocktails, dann besaufe ich mich doch, dann muss ich am nächsten Tag Pizza essen, weil es mir so schlecht geht und dann fange ich am Montag wieder an. Also, wenn ich diese Struktur nicht habe, dieses in Anführungszeichen zwanghafte oder rigide oder auch disziplinierte, dann ist es vielleicht für mich einfach nichts. Und dann ist das so die Frage, ist das dann was Krankhaftes? Ich würde sagen, wenn das unabhängig von dem Bodybuilding-Kontext, nämlich außerhalb der Prep oder auch viel in sozialen Beziehungen stattfindet und wenn dadurch ein Leidensdruck entsteht für mich oder für mein Umfeld, dann würde die Gesellschaft das als krank klassifizieren. Ob ich das persönlich so sehe, kommt drauf an. Also vielleicht gibt es keinen anderen Umgang mit der Partnerin oder dem Partner, aber oder der Partner lädt mich dazu ein, so zu sein, weil der Partner irgendwie so extrem kontrollierend ist. Man muss sich irgendwie dagegen halten. Man weiß es nicht. Aber außerhalb vom Sport ist es nochmal was anderes. Im Sport gehört das, glaube ich, irgendwie auch dazu.
Es kann aber wirklich so ein bisschen, also es klingt jetzt auf alle Fälle super schlüssig, weil wenn man sich so ein bisschen durchüberlegt, wir haben ja beide, also Petra und auch ich, sehr, sehr, sehr viele Bodybuilder in unserem Umfeld und das sind eh sehr strukturierte Menschen, die so irgendwie ihre Planung brauchen, die irgendwie so eh vom Typ her eigentlich hauptsächlich so sind. Also die, ich kenne jetzt nicht viele, die Competitive Bodybuilding machen, die super sprunghaft jetzt zum Beispiel sind oder die also eigentlich gar nichts.
So. Ja, aber ich frage mich da schon noch, also sind das quasi wirklich so Charaktereigenschaften, die in uns drinnen sind, die wir nicht jetzt ändern können oder steuern können? Oder?
Also wenn ich jetzt sagen würde, man kann das nicht ändern, dann dürfte ich ja meinen Job nicht machen. Das geht schon. Die Frage ist halt, was ist der Preis dafür? Und wenn der Preis ist, dass ich was aufgeben muss, was ich sehr liebe, was mir sehr viel Freude bereitet und mit sehr viel Leidenschaft verbunden ist, dann nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist so, wenn so der Abschied vom Bodybuilding irgendwann kommt, warum auch immer. Bei einigen sind es dann ist es vielleicht dann doch mal ein Kinderwunsch oder eine Umorientierung oder plötzlich der Beruf. Irgendwas vielleicht auch nicht. Da habe ich die Chance zu Veränderung. Ne, also da, wo ich irgendwie an so einer Schwelle stehe oder auf einem Übergang zu einer neuen Lebensphase, das ist immer schwierig für Menschen, kann aber auch systemisch gesehen eine Chance sein. So würde ich es jetzt beschreiben. Also es ist nicht fest in Stein gemeißelt. Persönlichkeitseigenschaften generell sind ein Produkt aus Genetik. Klar, das kann man nicht leugnen, aber die kann man halt auch nicht ändern. Insofern ist die mir eigentlich relativ egal. Sozialisation, die kann ich natürlich eher für die nächste Generation verändern. Da bin ich als, habe ich als Kind auch Pech gehabt, mehr oder weniger. Außer ich sage dann mit 18, okay, jetzt war es aber so krass, jetzt gehe ich mal in Therapie. Auch da, die Sozialisation ist gelaufen. Und Kontext, in welchem Kontext tritt es auf? Also ich glaube, jeder, der entweder zwanghaft oder, wenn wir es einfach mal nicht blöd formulieren, strukturiert, ordentlich, pünktlich und halt auch genau ist, also nicht eben nicht sprunghaft, verlässlich, wird Bereiche im Leben haben, wo das vielleicht ein bisschen weniger ist. Und dann guckt man sich die Bereiche an und sagt, was machst du denn da anders? Wie kommt es denn, dass du in dem Bereich sprunghaft sein kannst, dir das zugestehen kannst? Und da findet man dann doch, okay, ja, das kommt auf den Kontext an. Deshalb bin ich auch eigentlich kein Freund von Persönlichkeitsstörungen, weil das halt, das heißt, die Person hat eine gestörte Persönlichkeit und das muss immer so sein. Aber ich habe auch mit Menschen schon gearbeitet, die das als Diagnose hatten und da gab es immer Ausnahmen und es gab immer Unterschiede, wo es anders war. Also die waren nicht in jeder Situation zwanghaft und auch nicht mit jedem. Da wird dann wieder so das Systemische interessant. Wo ist denn da der, das macht denn das Umfeld? Vielleicht ist das Umfeld, das so ein bisschen dazu einlädt. Ja. Ich schweife mal ein bisschen ab.
Also aber voll interessant. Urspannend.
Ja, voll, das ist urspannend. Voll. Das sind also so,
da, sorry, ja? Ja, da fängt man an, sich halt selber, quasi selber Fragen zu stellen, auf die man halt jetzt gerade noch gar keine Antwort parat hat, aber einfach mal so andere Denkanstöße oder einfach mal eine andere Perspektive einfach zu bekommen. Es ist ja irrsinnig spannend.
Das sind Denkrichtungen in Ecken, wo man sonst nie reinschauen würde irgendwie. Ja. Also das ist super, super spannend, auch für uns jetzt so zum Zuhören. Das, ich glaube, ich werde mich dann wahrscheinlich danach noch so
hinsetzen,
noch Journaling nochmal anhören irgendwie. Das ist, da muss man sich sicher nochmal länger damit beschäftigen. Sehr, sehr cool. Super spannend. Ich muss jetzt aber nochmal ganz kurz zum Thema vorhin zurück kurz schweifen, weil wir haben ja kurz schon das Thema Essverhalten und so weiter ein bisschen angesprochen. Mhm. Das ist jetzt super spezifisch. Also wenn du da jetzt nichts irgendwie speziell drüber weißt, ist voll okay, aber das ist jetzt wirklich nur auch Interesse von meiner Seite. Ich glaube, entweder vor kurzem ist so eine Studie rausgekommen oder es ist eh schon länger her, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wo quasi dieses Tracken von Kalorien, wo sich das herausgestellt hat als was irgendwie quasi zu einer, ich sage es mal, negativeren Beziehung zum Essen führt, wenn es jetzt zu Weight Loss motivated quasi ist, aber zu einer positiveren Beziehung, wenn es irgendwie leistungsorientiert ist oder irgendwie so in die Richtung. Weißt du von der Studie zufällig was? Wie gesagt, das ist eine Studie, also da ist eh immer schwierig, was drüber zu sagen, aber ich habe es einfach ein bisschen interessant gefunden und wollte vielleicht da nochmal kurz das anschneiden.
Tatsächlich weiß ich so von Studien zum Tracken nicht so viel. Also ich kenne nur eher die Studien so in der klinischen Psychologie, die sagen, nichts gut, ganz schlecht. Sportpsychologisch wäre es natürlich nochmal eine andere Sache. Ne? Wie ist denn das jetzt außerhalb von Bodybuilding vielleicht auch für Laufsportarten? Die müssen ja auch Gewicht machen, weil weniger Gewicht bin ich halt schneller in der Regel, weil ich halt leichter bin. Ja, also es kann natürlich... wie war jetzt nochmal die Richtung? Die Richtung war bei Weight Loss nicht gut und bei Gewichtszunahme Leistung. Oder bei Leistung besser.
Bei Leistung, ja. Also wenn es wirklich performanceorientiert ist quasi, dass es dann keine negativen Auswirkungen hat, sagen wir mal so. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es positive Auswirkungen hatte, aber zumindest keine negativen. Das war so die Tendenz, die da war.
Mhm. Ja, bei der Leistung ist es wieder, da ist es ja wieder zweckmäßig. Ne, wenn, und dann ist es auch, also das sind ja dann zwei ganz verschiedene Stichproben, nämlich die einen wollen Leistung bringen in einem Bereich. Und die andere Gruppe, die will abnehmen. Und das kann ja ganz unterschiedliche Motivationen haben. Vielleicht wurde ich gemobbt, vielleicht bin ich belastet, vielleicht habe ich auch schon eine Essstörung oder vielleicht mache ich das für meinen Selbstwert. Bei Leistung ist es nochmal ein bisschen differenzierter. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es auch irgendwie daher rührt. Auch da ist es irgendwie schwierig, so eine Aussage zu treffen, weil es natürlich auch Menschen gibt, für die ist Tracken erstmal ganz gut. Also man sagt ja immer so, nee, entweder Tracken oder ein Körpergefühl. Ja, nee, halt schon beides, weil ich muss natürlich auch wissen, was ich esse, weil es ist halt letztlich irgendwo auch Thermodynamik, auch wenn man das, wenn Leute, die sich irgendwie gern Butter in den Kaffee machen, das leugnen möchten. es ist halt Physik. Es ist Physik, das ist ein bisschen, das ist natürlich doof, weil dann kann man das meiste nicht so teuer verkaufen, aber deshalb würde ich sogar sagen, mal anfangen zu tracken kann sogar helfen, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel esse ich denn eigentlich? Die Leute überschätzen das, die wissen ja, oder wenn ich jetzt euch frage, ja gut, vielleicht wisst ihr es, weil ihr es gecheckt habt, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich vorgestern gegessen habe. Gut, ich habe bei Domino's was bestellt. Das weiß ich jetzt noch, weil ich.
Das will man gar nicht tracken.
Ja, genau.
Manche Dinge will man da nicht wissen, ja. Nein, ich finde eher auch, also das ist auch, weil ja doch quasi auch diese ganzen prozessierten Lebensmittel, dieser Überschwall an Lebensmitteln, die wir haben, die Leute haben wirklich null Gefühl, wie viel Energie jetzt quasi wirklich dieses eine Lebensmittelprodukt hat oder nicht. Und aber genauso auch diese Differenzierung zwischen gesund und ungesund heißt nicht gleich kalorisch, hochkalorisch oder niederkalorisch, weil genauso auch gesunde Lebensmittel können extrem viel Kalorien haben und ungesunde Lebensmittel tatsächlich eigentlich weniger als die gesunde Variante. Also die Leute wissen es ja auch teilweise nicht, aber auch, weil wir ja auch durch diese enorme Präsenz von Lebensmitteln da auch sehr beeinflusst werden, uns dahingehend auch gar nicht Gedanken zu machen.
Ja. Mhm. Ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, für was man dann eben den Tracker nutzt. Wenn man wirklich sagt, so, das ist jetzt 1:1 muss das stimmen und ich mache mir voll Stress, wenn ich auch nur 1 Gramm Eiweiß daneben bin. Also ich lasse so die natürliche Schwankungsbreite von Lebensmitteln mal außen vor plötzlich und sage, nein, das ist 1:1 so. Dann komme ich natürlich in was Rigides und wenn ich rigide bin, dann bin ich unbeweglicher und wenn ich unbeweglicher bin, laufe ich natürlich Gefahr, mich irgendwie mental auch einzuengen und dann halt auch gestresst zu sein, wenn ich es mal nicht schaffe oder wenn ich mal drüber bin oder wenn ich mal was Falsches abgewogen habe oder sonst irgendwas. Das kann schon sein, dass das irgendwie ein Problem ist, aber klingt interessant, müsste ich mir die Studie mal nochmal mal angucken. Die kann ich jetzt so im Detail noch nicht.
Ich glaube, dass die auch wirklich relativ neu ist. Also ich habe das jetzt nur vor kurzem auch auf irgendeiner Instagram-Seite verlinkt gesehen. Also von daher, ich habe mir jetzt auch die Studie selbst nicht durchgelesen. Also wie gesagt, das ist immer so eine Studie und quasi nur das Abstract gelesen. Also bitte jetzt nicht für bare Münze nehmen, ganz klar. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht weißt du halt auch dazu ein bisschen was und so. Und ich finde das Thema generell interessant, weil gerade ums Tracking, das ist halt sowas, was, wenn du es jetzt rein aus gesellschaftlicher Perspektive betrachtest, wenn du trackst, dann bist halt für andere quasi schon essgestört. Also das ist teilweise schon noch ziemlich, also ich sage jetzt einfach mal so gerade raus, ziemlich stigmatisiert irgendwo auch, dass halt das so, ja, wenn es Kalorien zählst, dann hast du ein Problem, so mehr oder weniger. Dabei finde ich das auch überhaupt nicht, weil ich habe jetzt auch mit meinen Kundinnen jetzt beispielsweise extrem gute Erfahrungen gemacht, wenn die vorher noch nie getrackt haben und dann einfach zu tracken mal angefangen haben, dass das halt helfen kann, wirklich gute Gewohnheiten auch aufzubauen und so weiter. Es ist nicht für jeden was, das ist ganz klar. Wenn du jetzt negative Erfahrungen gemacht hast damit, das ist halt nicht so optimal, dann kannst du auch auf anderen Weg machen. Aber für die meisten ist es eher, zumindest wenn du das mal eine Zeit lang machst und eine Zeit lang auch mal wirklich consistently machst, echte Bereicherung, weil das ist halt Wissen, das da danach keiner mehr wegnehmen kann.
Ja, und ich finde auch, wenn schon allein das Tracken dazu führt, dass Menschen sagen, man ist essgestört, dann werden ja die Essstörungen selbst massiv verharmlost. Also Essstörungen sind, also wirklich Essstörungen, klinische Essstörungen sind die tödlichsten psychischen Erkrankungen, die es gibt. Punkt. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Gut, in den USA ist es, glaube ich, sind es die Opiate, aber das ist auch nochmal was Kulturelles. Insgesamt ist es die Magersucht. Also die Anorexie hat eine Sterberate von 10-15 oder sogar 16%.
Das ist so krass.
Wahnsinn. Und die Dunkelziffer wird definitiv höher sein. Oder auch die, so, wenn man mal sagt, okay, wie haben die das gemessen? Dann werden die sicher nicht alle Fälle erfasst haben. Und man kann ja auch schwer was sagen, ist, ob die Person irgendwie quasi mit der Erkrankung gestorben ist, weil sie das irgendwie ihr ganzes Leben lang hat oder wie viele Lebensjahre die verlieren. Wenn ich jetzt irgendwie mein halbes Leben mit einem BMI von 15 rumlaufe, so, da verliere ich wahrscheinlich schon ein paar Jahre. Also, und das wird dadurch verharmlost, wenn dann das Tracken schon Grund ist zu sagen, oh, essgestört. Also das ist auch so der Grund, warum es die Orthorexie, das ist ja dieses zwanghafte, sich mit gesunden Lebensmitteln beschäftigen, warum es die bisher noch nicht in ein Diagnosemanual geschafft hat, weil die Forscher und Forscherinnen sagen, erstens der Gesundheitsbegriff, das passt irgendwie nicht, weil das eben, wie du auch sagtest, das ist auch vom Kontext abhängig und zweitens, das bagatellisiert es so ein bisschen, weil Orthorexie kann auch ein Lifestyle sein, wo kein Leidensdruck ist. Da kann natürlich einer sein, aber Essstörungen sind definitiv mit einem Leidensdruck verbunden, ob es jetzt die Magersucht ist, die Essbrechsucht, also die Bulimie oder auch die Binge-Eating-Störung. Mhm. Das ist, muss man schon unterscheiden. Finde ich irgendwie doof, wenn Leute das dann irgendwie als die empfinden das als störend und deshalb sagen, das ist gestört. Das hat mit den Leuten wahrscheinlich mehr zu tun. Mhm.
Definitiv, ja. Aber es ist halt, also man wird halt schon oft auch konfrontiert damit, dass das irgendwie entweder sowas auch wirklich gesagt wird oder dass zumindest mal ganz starke Verurteilung in die Richtung so da also kommt, weil es halt nicht normal ist quasi. Und was nicht normal ist, ist halt einmal direkt gestört. So. Also auch wenn es jetzt natürlich hart klingt, aber es ist halt wirklich so. Also
man aber das
halt
bedeutet Störung. Ja, also im sprachlichen Sinne bedeutet Störung eine Abweichung von der Norm. Und wenn die Norm in der Gesellschaft, die tendenziell eher mit Übergewicht zu tun hat, eben ist, nicht zu tracken, dann ist die Abweichung, sich um seine Ernährung zu kümmern, eine Störung im sprachlichen Sinne. Also da, das macht dann natürlich, so macht es natürlich irgendwie schon Sinn, dass Leute das sagen. Klar, es gibt bestimmt auch noch irgendwie andere Motive, dass man sich vielleicht Sorgen macht, weil das irgendwie was Neues ist, weil wir auch immer Angst vor Neuem haben. Das ist ja irgendwie so, was Neues oder Fremdes löst, ja tendenziell eher, ja, entweder man sagt, oh, das ist was Cooles, Interessantes, erzähl mir mal mehr, oder es ist so, nee, das macht mir jetzt Angst, das beunruhigt mich, dann muss ich bekämpfen. Das ist ja auch auf jeder Ebene eigentlich so. Mhm. Ja, selbst beim Tracken, leider.
Voll, voll. Super spannend. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist so dieses ganze Thema. Es ist halt trotzdem so, dass ja sehr, sehr viele Leute jetzt vielleicht nicht in einer Essstörung drin sind, aber halt auch irgendwie nicht mehr so wirklich einen, ich sage mal, gesunden Bezug zu dem Ganzen haben. Mhm. Also wo halt ohne Wettkampfambition und ohne Wettkampfdiät quasi sich die Gedanken ständig ums Essen drehen, der Food-Focus extrem hoch ist, wie wir jetzt zum Beispiel sagen würden, oder dass man einfach, ja, quasi, obwohl man jetzt nicht wirklich auf Diät ist, aber auch nicht wirklich im Aufbau ist, ständig Makro-Tetris betreibt quasi. Also solche Dinge, wo man halt wirklich merkt, okay, irgendwie geht's mir schon nicht mehr so ganz gut damit. Das ist ja auch ein Grund, warum sehr, sehr viele Kunden beispielsweise zu uns kommen, weil halt da einfach dann so dieser Balance-Faktor wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird, sagen wir mal so. Also das ist ja auch eine Motivation, um sich jetzt einen Coach zu holen mal. Ja. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn man zum Beispiel merkt, okay, entweder das Bodybuilding an sich oder also wirklich als Wettkampfsport oder auch jetzt in diesem Lifestyle, also Lifestyle-Aspekt, wo wir uns befinden, wenn man merkt, okay, mir tut das jetzt irgendwie nicht mehr so gut, zum Beispiel eben jetzt, weil ich aufs Gramm genau alles tracke oder so, was wären so ein paar Dinge, die man machen kann, dass man da wieder ein bisschen mehr in Balance kommt quasi, ist natürlich sehr breit gefächert jetzt, ganz klar, wieder sehr individuell, aber dass man aus diesem, ja, Unbalancierten wieder ein bisschen rauskommt.
Ja, das kommt drauf an, wo ich ansetze. Also ich habe jetzt eher so ein bisschen geseufzt, nicht weil ich so das Gefühl habe, es gibt ja irgendwie keine Option, sondern es gibt so vieles, was man machen kann. Weil gerade wenn es ja im Kontext vom Kraftsport irgendwie auftritt oder auch vom Bodybuilding, dann kann ich ja entweder, also ich könnte sogar ganz banal beim Schlaf mal anfangen, mal eine Schlafanamnese machen. Vielleicht ist der Schlaf auch beschissen. Wäre eine Hypothese. Oder ich gucke mir den Sport an. Vielleicht ist beim Sport irgendwie so ein bisschen so eine Laissez-faire-Geschichte eingetreten. Oder das Ziel, was mit dem Coach formuliert wurde, ist nicht so klar. Also nicht so, also für den Coach klarer kommuniziert als für den Athleten oder die Athletin. Mhm. Dass man vielleicht nochmal eine Zielsetzung macht. Mal gucken, welche Ziele gibt's denn? Und sind wir da auch quasi auf einer Ebene? Dass man sagt, okay, wenn wir es über die Ernährung nicht machen können, dann schauen wir es uns mal über den Sport an. Gibt es da vielleicht Prozessziele, die wir irgendwie etablieren können, dass der Sport wieder mehr Spaß macht? Vielleicht macht der Sport keinen Spaß und deshalb versuchten die sich über die Ernährung irgendwie so ein Kontrollgefühl zu holen, was sie sonst über den Sport hatten. Ja, eine andere Idee wäre zu sagen, was gibt es denn für Bewegung außerhalb vom Fitnessstudio, ne? Wenn mal so die Tracker angucken, die Schrittzähler, sind wir da jetzt irgendwie im Bereich 20, 30 oder ich habe auch schon 40.000 und sowas gesehen, dann wären wir auch wieder auf der biologischen Ebene, dass das natürlich auch irgendwie Hunger triggern kann, aber auch irgendwie in der Psyche was macht, weil wenn ich mich so viel bewegt habe, dann muss ich auch viel essen können, aber dann verliere ich wieder Kontrolle. Das heißt, ich brauche wieder mehr Kontrolle, um den Kontrollverlust auszugleichen. Oder, das wäre systemisch mal zu gucken, kann ich mir denn meine Ausnahme erlauben? Also vielleicht einfach mal das zu flexibilisieren, zu sagen, an den geraden Tagen probiere ich mal wirklich alles, wirklich bis auf die Nachkommastelle zu wiegen. Also wirklich so, dass es weh tut. Alles. Wirklich alles. Und an den ungeraden Tagen mache ich nichts. Und dass man nur für eine Woche mal probieren, es soll ja eine Erfahrung sein. Im Zweifel liegt ja quasi so das gesunde Maß irgendwo in der Mitte. Für die Person. Oder die Person kann so sehen, okay, das ist so das eine Extrem. Da gefällt mir jetzt aber nicht, dass ich jetzt plötzlich mein Wasser irgendwie auch noch messen muss. Oder es gefällt mir nicht, dass ich da jetzt plötzlich so auf Salz achten muss, obwohl ich jetzt gar keine Wettkampfvorbereitung mache. Und bei dem anderen, da fühle ich mich jetzt aber voll unsicher. Und dann kann man ja wieder ins Gespräch gehen und sagen, okay, wo sollen wir denn hin? Was wäre denn jetzt so ein, wo würdest du dich denn dann positionieren? Kann man die Leute ja auch irgendwie aufstellen lassen? Wo würden die sich im Raum sehen zwischen gar nicht und total? So hätte ich das jetzt vielleicht auch eher so aus einer psychologischen Perspektive gemacht. Weiß jetzt nicht, ob das dann irgendwie was bringt oder ob es das nur schlimmer macht.
Mhm. Ja, sind schon spannende Ansätze dazu. Ja,
sehr interessanter Ansatz.
Ja. Wie würdest du jetzt sagen, es haben ja auch sehr, sehr viele Leute so mit diesem, ich sage jetzt, also es ist, man kann es jetzt nicht unbedingt als Binge-Restrict-Cycle bezeichnen, weil Bingen ist halt dann wirklich in einem wirklich extremen Ausmaß, aber wenn man jetzt wirklich einfach so ein Overeating-Restriction-Cycle hat, in dem sich ja wirklich sehr, sehr viele Leute befinden, das jetzt zwar vielleicht noch nicht so, sag ich mal, in einem Ausmaß stattfindet, wie es jetzt bei einer diagnostizierten Binge-Eating-Disorder quasi wäre, aber halt schon da. Also so dieses, okay, ich war jetzt, weiß nicht, 500 Kalorien drüber, also mache ich jetzt diese 500 Kalorien extra Cardio, um das wieder zu verbrennen. So in einfach diesen Zyklus, in dem man sich da befindet. Das ist auch was sehr, sehr präsent ist bei den Leuten. Das ist mir jetzt gerade die letzten Wochen ein bisschen aufgefallen. Und was würdest du sagen, wären da so ein paar Wege, um aus diesem Zyklus ein bisschen rauszukommen? Hast du da vielleicht auch noch ein paar gute Tipps vielleicht?
Gut, ich bin ja da ja ideologisch ein bisschen vorbelastet, weil ich ein Freund von achtsamem Essen, also Mindful Eating bin, weil das irgendwie ja so der Gegenentwurf ist und ich das irgendwie ganz spannend finde, sich auch wirklich mal mit dem Essen dann auch auseinanderzusetzen. Nicht, weil ich sage, Menschen, die irgendwie zu diesem Cycle neigen, sind auch meistens Menschen, die viel tracken. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die irgendwie in ihrem Essverhalten reduziert sind, sondern ich glaube, dass die Menschen eine ganz große Ressource mitbringen, nämlich das Interesse für ihre Ernährung. Und ich habe das Gefühl, dass man durch Mindful Eating das Interesse noch mal viel breiter streuen kann und auf ganz anderen Ebenen Erfahrungen machen kann. Ne? Ich kann ja auch, wenn ich gut darin bin zu tracken, das heißt, ich bin gut darin, das, was ich esse, wo andere einen Scheiß drüber nachdenken, die essen das, während sie auf der Couch liegen, vorm Fernsehen hocken, die gehen sich irgendwas beim Döner holen, wissen nicht, was da drin ist, also solche Geschichten. Da habe ich einen Vorteil denen gegenüber. Und die Frage ist, kann ich den Vorteil auch für andere Bereiche des Essens nutzen, ne? Dass ich mal irgendwie meinen Hunger beobachte, dass ich Selbstbeobachtungsübungen, dass ich vielleicht auch mal Protokolle führe, in welchen Situationen ich denn eher zum Overeaten neige. Was kommt davor, was kommt danach? Solche Sachen kann ich machen. Und dass ich mich auch einfach mal so, ja, auch mal ganz bewusst mit dem Essen auseinandersetze. Es gibt ja diese Rosinenübung, wo man dann eine Rosine innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten isst. Ich unterstelle Menschen, die zu diesem Cycle oder zu diesem Overeating und dann Restriction Cycle neigen, dass die tendenziell ein hohes Interesse an der Ernährung haben. Und das heißt, ich glaube, dass die von sowas profitieren könnten, sich darauf einzulassen, weil das eine Ressource ist. Weil ich kenne mehr Menschen, die einen Fick auf Essen geben, als Menschen, die sich damit sehr auseinandersetzen. Klar, in der Blase ist das was anderes, aber wenn ich jetzt mal auf der Straße irgendwie 20 Leute frage, wird sich die Mehrzahl, ja, mir egal. Oder irgendwas, passt schon. Also nicht so genau. Und das ist ja eine Ressource und mit der würde ich arbeiten. Deshalb achtsames Essen finde ich gut. Einfach, um da auch erfahrungsbasiert noch ein bisschen mehr zu machen.
Das ist, glaube ich, generell, also so achtsames Essen ist was, von dem wirklich jeder profitieren würde. Ich kenne es ja von mir selber auch, dass ich es merke, wenn ich allein am Tisch sitze, dass ich es unheimlich ungerne mache, dass ich das jetzt ohne ein YouTube-Video oder ohne irgendwas anderes mache. Also das ist so das ist gar nicht so easy. Also sich wirklich hinsetzen und mal wirklich nur essen, das ist echt eine Challenge. Das ist gar nicht so leicht.
Aber der Gedanke ist irrational. Ne? Ich verstehe den Gedanken total, aber der ist ja, und ich kenne das auch, ich würde auch wahrscheinlich lieber vorm PC, weil ich dann was gucken kann und weil ich ja nicht so mit mir bin. Aber das ist ja was, woran ich mich gewöhne. Ne, wenn ich das beim ersten Mal mache, dann halte ich es vielleicht gar nicht aus, habe eine Anspannung. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass Menschen, die wirklich eine Essstörung haben und man macht das mit denen, dass die vielleicht eine Panikattacke kriegen oder so. Aber das geht wieder weg. Also es geht darum, dass man diese irrationalen Gedanken dadurch besiegt, indem man es aushält, indem man das merkt. Ne, man sagt ja auch so ein bisschen, der Weg von der Angst weg führt durch sie hindurch und das wäre im Prinzip das. Wenn ich davor Angst habe und ich weiß ja, dass es irrational ist, da kann man ja eine Disputation machen, was soll passieren? Da wird jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Decke runterfallen, wenn du ungünstig in der Wohnung sitzt. Oder irgendein Einbrecher kommt und nimmt dich dann mit, weil er weiß, oh, die guckt jetzt kein YouTube. Das kann man ja schon so sagen. Und das wird, glaube ich, mit der Zeit aushaltbarer.
Man das Worst-Case-Szenario ist schon ziemlich harmlos eigentlich.
Das stimmt eigentlich, ja.
Ja, und das ist, aber das braucht es, glaube ich, auch zuerst, so diese Disputation von, da passiert wirklich nichts, weil diese Gedanken sind ja da, die sind ja trotzdem da. Und es ist auch ganz okay, dass die da sind, aber ja, es geht so ein bisschen auch darum, um eine andere Auseinandersetzung damit.
Mhm. Voll, definitiv. Super, super spannend. Um jetzt da gleich nochmal ein bisschen weiter zu gehen, was würdest du sagen, wenn man jetzt so diesen Aspekt betrachtet, dass einfach die, sage ich mal, vielleicht auch das Risiko ein bisschen höher ist, wenn man jetzt im Bodybuilding drin ist, dass man solche Tendenzen entwickelt, die jetzt nicht mehr so gesund sind. Wenn man, also was könnte man jetzt tun, um einfach die mentale Gesundheit im Bodybuilding so ein bisschen beizubehalten oder ein bisschen zu wahren? Also dass man sich da jetzt nicht wirklich in ein zu extremes Extrem reinbegibt, wo man halt dann vielleicht nicht mehr rauskommt, sondern um einfach das nur unter dem sportlichen Aspekt zu machen, aber halt trotzdem mental einfach noch gesund zu sein.
Ich glaube, dass es da hilft, wenn ich neben dem Bodybuilding und neben dem Training und der Ernährung, wo ich mir auch einen guten Selbstwert draus ziehen kann, weil das ist eine Leistung, das muss man einfach so sagen, dass ich da noch andere Quellen habe. Familie, Beruf, soziales Umfeld und auch wirklich sehr gerne ein soziales Umfeld, das nicht so viel im Kraftsport zu tun hat, wenn das geht. Wenn das nicht geht, ist auch okay. Weil natürlich, der Klassiker, das zur Gruppendynamik ist ja im Prinzip der Freundeskreis, in dem jeder trinkt, dann kommt einer an einem Abend, sagt, heute will ich nichts trinken. Der wird als Bastard beschimpft, der wird runtergemacht, der wird angeschrien. Die Leute kommen nicht darauf klar. Und das ist so das Problem an so Systemen, die sind konservativ und wollen sich eher nicht ändern. Deshalb ist gar nicht so einfach, dann Freunde zu haben, die nicht in dieser Szene unterwegs sind. Trotzdem, wenn das so ist, dann auch auf die vielleicht sogar ein bisschen mehr mit einbeziehen, weil die natürlich eine Perspektive von außen geben. Wenn ich jetzt in meiner Bubble bin, die können mir das nicht so genau sagen. Die können mir das auch sagen, aber es macht natürlich Sinn, wenn ich auch jemanden von außen habe.
Mhm. Ja, da kommt so jetzt wahrscheinlich gerade Familie und so weiter ein bisschen ins Spiel, weil es ist halt, wenn wir jetzt überlegen, wir sind halt das Gym in Wien, das ist halt die Bodybuilding-Bubble. Also mehr Blase geht eigentlich gar nicht, wenn man da drin ist. Ja. Aber gerade Familienmitglieder und so weiter oder vielleicht alte Freunde oder so haben damit halt gar nichts am Hut. Also
ja, oder jemand Neutrales von außen, ne, wenn es nicht, gut, was heißt, wenn es nicht anders geht? Leute kommen ja leider immer erst in die Psychotherapie, wenn es denen scheiße geht, aber psychologische Beratung, wenn es so im Sinne von Prävention wäre ja auch eine Idee. Ne, zu sagen, ich gehe jetzt nicht zu zu einem Mentalcoach, der das irgendwie übers Wochenende gelernt hat, sondern zu jemandem, der das 5 Jahre studiert hat und der eine Weiterbildung macht, die quasi ein Facharztäquivalent ist. Das ist dann nochmal was anderes. Ja. Weil der ist neutral. Und das ist vielleicht sogar manchmal noch wichtiger. Ich meine, Freunde, finde ich, also da, es gibt Probleme, da kann ein Freund vielleicht sogar besser helfen als ein Psychotherapeut. Es gibt andere Probleme, da geht es nicht. Dass man da schon frühzeitig sagt, okay, wenn ich jetzt erster Wettkampf, das ist immer besonders hart, dass ich mir da einfach jemanden hole. Entweder für die Zeit während der Prep, wobei ich sagen würde, vielleicht nur so 1-2 Gespräche, um die Zeit danach vorzuplanen und dann vielleicht danach zu sagen, okay, jetzt mache ich es mal. Die ersten 4, 5 bis 6 Wochen nach dem Wettkampf mache ich es mal jede Woche einmal. Ja. Kann man ja auch in Gruppen machen, theoretisch. Dann ist es auch günstiger, weil das natürlich immer eine ökonomische Entscheidung ist. Aber da auch so ein bisschen auch in die geistige Gesundheit zu investieren. Ich meine, durch Corona haben wir ja alle sehr lernen müssen, dass geistige Gesundheit wertvoll ist. Jetzt, wo so vieles zu ist, so vieles nicht geht.
Ich finde diesen Aspekt auch sehr schön, was du vorher kurz angeschnitten hast, dass man das auch wirklich irgendwo ein bisschen präventiv machen kann. Also, dass es jetzt nicht sein muss, dass man eine Störung wirklich haben muss oder dass man krank sein muss oder sonst irgendwas, um jetzt zum Psychotherapeuten zu gehen, sondern dass man halt da wirklich sagen kann, okay, das ist so wie, ich muss ja nicht schlecht sein, um zum Coach zu gehen, sondern ich kann ja auch zum Coach gehen, um besser zu werden, als ich eh schon bin, so quasi. Und man kann das ja auf die Therapie im Grunde genauso umwälzen, weil das sind halt Learnings und das sind auch vielleicht irgendwo Methoden und so weiter, die da ja fürs Leben mitgegeben werden. Du kannst ja nur profitieren davon.
Vor allem ist es halt wirklich sehr hilfreich, eine neutrale Person zu haben. Also ich weiß es selber von mir. Also ich habe jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen Therapie angefangen und ich profitiere extrem davon, weil ich einfach eine komplett neutrale Person habe, mit der ich über alles reden kann und wo ich auch das Gefühl habe, es ist komplett wertfrei. Also halt wirklich komplett wertfrei. Und ich weiß, wenn ich mit Freunden oder Familie darüber rede, da kommt halt natürlich ihre Meinung, sickert immer ein bisschen mit durch. Und bei dieser neutralen Person sickert da null mit durch, weil er halt natürlich weiß auch, was er tut. Ja, also ich würde das allen unbedingt empfehlen. Da man muss nicht ein riesiges Problem haben, man muss nicht krank sein. Es kann einen tatsächlich sehr viel helfen und das spricht überhaupt nichts dagegen, da sowas zu machen.
Und wenn so der Begriff das Problem ist, das Psychotherapie zu nennen, dann kann man das ja immer noch Coaching nennen. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Das ist ja für, also das ist ja wie die Männer, die in die Kliniken kommen und sagen, ich habe aber keine Depression, ich habe nur einen Burnout. Okay, ist fair enough, aber das ändert ja an meiner Art, wie ich mit der Person arbeite, wenig. Die Symptomatik ist von außen betrachtet eine Depression, aber die wollen das lieber Burnout nennen. Und das ist okay, das muss man dann so nennen. Dann gibt es ein Coaching gegen Burnout statt eine Psychotherapie gegen eine Depression. Ist im Prozess sehr ähnlich.
Witzig. Ja, super spannend. Da sind wir jetzt eh schon mitten im Thema drin. Also es wäre ja auch so die Frage gewesen, wann man sich dann vielleicht Hilfe holen soll oder kann oder so. Das haben wir jetzt eigentlich eh schon gesagt. Jetzt ist halt auch noch die Frage, wo fange ich da an? Also wo soll ich das einfach mal googeln und schauen, wer in der Nähe ist? Oder wie sollte man das am besten angehen, wenn man sagt, man möchte sich da Hilfe holen?
Habt ihr oder mehr Unterstützung Hörer holen? Und Hörerinnen in Österreich oder in Deutschland?
Ist bunt durchgemischt.
Beides sehr
stark. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich so Hälfte-Hälfte. Vom Gefühl her.
Weil ich muss sagen, das Gesundheitssystem in Österreich, das hat, was Psychotherapie angeht, ein paar entscheidende Vorteile, nämlich vor allem, dass es eine größere Vielfalt an Therapierichtungen gibt. Also ich weiß, in meinem Studium in Innsbruck, da gab es auch Psychodrama, wo man quasi das auf einer nicht theatralisch, sondern quasi über Körper und Ausdruck und Theater ausgedrückt hat. Also das gäbe es in Deutschland nie. Das Problem ist, dass nicht alles kassenbezahlt ist, sondern dass das meistens in Österreich, glaube ich, nur anteilig bezahlt wird. Korrigiert mich da auf jeden Fall, wenn ich da irgendwie falsch liege. Ja. Und dass so die Versorgung einfach nicht so ganz so flächendeckend gut ist. In Wien wird sie, Wien ist es ja, das, da kommt Psychotherapie her. wenn nicht da, ne? Aber also gerade jetzt in ländlicheren Bereichen, so vielleicht irgendwo in Oberösterreich, da könnte ich es mir dann schwieriger vorstellen. Es gibt teilweise aber auch Zentren. Es gibt auch in Österreich Zentren für Essstörungen, auch außerhalb von Wien. Das sollte man mal googeln, weil ich finde, es hat sich bewährt, zum einen natürlich auf die Hausärzte und Hausärztinnen zu setzen, wenn die sich damit auskennen. Zum anderen, wenn das aber irgendwie nicht geht, aus bestimmten Gründen, die ich gar nicht hinterfragen will, dann können sich auch mal so Beratungsstellen, die aber professionalisiert sind darauf, nicht auf Gewinn, sondern auf das Thema, können sich dann auch als hilfreich erweisen. In Deutschland gibt es da ANAT, das ist die machen ganz viel zu dem Thema. Es gibt auch immer wieder mal Essstörungszentren, die ich empfehlen kann. Mal einfach mal googeln, wenn da dann eine Uniklinik hinten dran ist, ist es meistens auch safe, würde ich sagen. Also zumindest so, wie ich es erlebt habe oder so, wie ich windige Online-Angebote als Konkurrenz erlebe, würde ich dann sagen, da lieber die Uniklinik, weil die haben im Zweifel auch eine medizinisch einfach mehr. Und in Deutschland läuft das Ganze vor allem über den Hausarzt oder die Hausärztin ab und man wird dann weiterverwiesen, muss dann sich quasi um den Ambulanten kümmern. Das ist der Nachteil, also der Vorteil ist, es ist kassenfinanziert, der Nachteil ist, es gibt zu wenig Plätze und man muss ganz lang warten. Da ist die Frage, wie kann ich das überbrücken? In manchen Unikliniken gibt es Essstörungsgruppen, also die haben, das nennt sich psychiatrische oder psychosomatische Institutsambulanz, die haben quasi an die Klinik angeschlossen noch eine ambulante Versorgung, wo sie quasi PatientInnen sehen, ja, die irgendwie entweder auf Station kommen wollen oder die keinen Psychiater haben und keinen Therapeuten haben, und die kriegen dann im Quartal ein paar kurze Gespräche und ab und zu gibt es im Rahmen dieser Ambulanz auch die Möglichkeit, an einer Gruppe teilzunehmen. Wäre auch eine Idee. Auch da wieder eher die Unikliniken und eher die Psychiatrien, wenn die diese Ambulanzen haben. Und wenn das alles nicht geht und das alles auch schwer ist, weil natürlich auch die Behandelnden ein Verständnis für diese Thematik, die ja doch sehr speziell ist, haben müssen, dann muss man gucken, ob man online jemanden findet. Ich finde es sehr schwer. Also ich kenne jetzt wenige, die sich quasi mit dem Background auch, die den haben und sich damit so auseinandersetzen. Das finde ich gar nicht so einfach. Ich wäre da sehr dankbar, wenn es irgendwie ein größeres Netzwerk in dem Bereich gibt. In München gibt es, glaube ich, eine Sprechstunde für Muskelsucht. Das ist dieses Muskeldysmorphie, aber ich meine, da ist, glaube ich, das Verständnis schon eher da. Das gehört zur Caritas-Klinik dort. Wäre eine Idee für die Dudes und Dudets aus München.
Ja, voll. Super spannend. Weil du das vorher mit den Essstörungszentren angesprochen hast, da jetzt auch nochmal kurz reingeworfen. In Österreich gibt es da ein paar Zentren, die heißen So What. Die gibt es da in Wien, St. Pölten und noch ein paar Städten auf alle Fälle. Also wo die auch sehr, sehr kompetent sind, an die man sich wenden kann. Also
die sind gut, ja. Ich hatte den Namen vergessen. Die sind gut.
Genau. Gut, wenn du das weißt, dass die gut sind, dann haben wir da auch gleich mal die, nicht Werbung für was Schlechtes gemacht, sagen wir mal so. na, aber das wäre so der Name davon. Also So What heißt das. Ja, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich eh durch mit dem Thema für heute.
Ja.
Ist auf alle Fälle, ich glaube auch für uns jetzt von unserer Seite, sehr, sehr spannende und interessante Episode gewesen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du da warst.
Ja, wirklich.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Und ja, as always, wenn euch da draußen diese Episode gefallen hat, dann macht auf alle Fälle jetzt einen Screenshot. Wir flexen jetzt in dem Moment dann immer so.
Muss ich das auch machen?
Perfekt. Hat es in eurer Instagram-Story und markiert uns mit Petra Anderlein Pretti @systemische Gesundheit und Melanie Mutt, ihr wisst Bescheid. Ansonsten, man findet dich wahrscheinlich eh hauptsächlich auf Instagram oder hast du noch eine Website oder sowas auch, wo man dich irgendwo
kontaktiert? Auf der Website sieht man, wie teuer ich bin. Da geht es an die Menükarte.
Sehr gut. Also wir verlinken deinen Instagram-Account auf alle Fälle in der Beschreibung vom Podcast unten. Dann sollen die Leute auf alle Fälle bei dir vorbeischauen. Du hast wirklich, wirklich super Content zu dem ganzen Thema, also zu diesen Themen. Also großer Respekt auch von meiner Seite nochmal dafür, dass du da machst. Das ist wirklich cool.
Vielen Dank.
Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen guten Abend. Gute Nacht. Wir hören uns.
Frohe Ostern. Und ja, Happy Lockdown.
Happy Lockdown, as always.
Happy Lockdown.